Börsenradio Network AG.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Mein Name ist Stefan Waldhauser, Verwalter des Hightech Stockpicking Wikifolios.
Ja, und ich würde dich gerne als Meister bezeichnen. Du bist der Meister Hightech Stockpicking, so heißt dein Wikifolio, klar. Dein Tradername ist Börse, also Stefan Waldhauser, logischerweise Börse.
Mal STW-Börse.
STW-Börse klingt besser, ne? Genau. Also ich glaube, du bist ja wirklich Mr. Tech, Mr. Tech-Aktien. Du kennst dich perfekt aus mit Tech-Aktien. Wo kommt eigentlich dein besonderes Interesse und dein Faible her für diese Tech-Geschichte?
In meinem früheren Leben war ich ja oder bin ich Softwareunternehmer. Also ich habe Wirtschafts- und Mathematik studiert, danach ein paar Jahre lang als Angestellter gearbeitet, als Programmierer. Und dann mein erstes Unternehmen gegründet im Jahre 2000, Softwareunternehmen aufgebaut. Ich bin also eigentlich Softwareunternehmer, war viele, viele Jahre Hobbybörsianer und habe dann vor 6 Jahren eben ja die Seiten gewechselt, bin seitdem nur noch Tech-Investor.
Und du warst natürlich und bist auch weiterhin Berater für verschiedene Fonds, unter anderem Inflation und steigende Zinsen. Also vor kurzem sagte mir ein Interviewpartner, es war ein Analyst einer großen Bank, dass steigende Zinsen Gift für Tech-Werte sind. Dachte ich mir, stimmt das wirklich? Warum soll das so sein?
Das ist die Theorie. Bei Tech-Werten geht man immer davon aus, ja, okay, das sind Wachstumswerte, deren Gewinne in der Zukunft liegen und deren Gewinne in der Zukunft sind weniger wert, weil sie abgezinst werden, eben wenn man so ein Discounted Cashflow-Verfahren zum Beispiel benutzt, zu einem jetzt höheren Zinssatz. Aber das ist eben nur die graue Theorie. Ja, in der Wirklichkeit muss man natürlich jedes Unternehmen einzeln betrachten. Jedes hat seine eigene Geschichte. Jedes ist auch anders betroffen von steigenden Zinsen. Aber das interessiert momentan tatsächlich wenig, weil derzeit ist der Markt so, dass alles, wo Tech draufsteht, wo Growth-Aktien draufsteht, wird verprügelt mit jeder Zinserhöhung aufs Neue. Und das, ja, tut momentan weh. Auch mir, mein Wikifolio ist ja auch kräftig Land unter 45% seit dem Höchststand. Da liege ich noch gut, wenn man sich so manche Cloud-Indizes, Internet-Indizes oder andere Manager anguckt. Aber das kann natürlich wenig trösten.
Also gilt das, wo du sagst Land unter oder Finger weg von Tech-Aktien? Also werden da alle verprügelt oder wie sieht es denn mit den Großen aus, die richtigen Cash-Cows, also eine Microsoft zum Beispiel?
Auch eine Microsoft ist jetzt deutlich zurückgekommen. Aber die halten sich immer noch besser, gerade Apple zum Beispiel hält sich immer noch besser als all die Werte aus der zweiten und dritten Reihe. Und ja, das ist ja mein Schwerpunkt. Ja, also ja. Ich investiere in Werte, ja, so in der Regel ab 1 Milliarde Marktkapitalisierung, eben bewusst nicht Microsoft oder Apple oder Amazon im Portfolio, außer Alphabet. Die habe ich tatsächlich im Wikifolio drin, einfach weil ich sie sehr, sehr günstig und aussichtsreich finde.
Wie soll ich deine Strategie jetzt bezeichnen? Als Stockpicker der zweiten Reihe der Großen, oder?
Ich bin ein leidenschaftlicher Stockpicker, der versucht, potenzielle Vervielfacher zu finden, bevor sie der breite Markt entdeckt hat. Das ist mir ja auch vor in den Anfängen dieses Wikifolios 2016, 17, 18 hervorragend gelungen. Und jetzt ist das natürlich schwieriger, weil auch wenn man sich da jetzt viel Mühe gibt, Sachen rauszupicken, wenn halt alles fällt, ist es da schwierig, gegen den Trend zuzulegen.
Aber ist das nicht genial für alle, die jetzt einsteigen wollen? Billiger wird's vermutlich schon ein bisschen, who knows, aber selbst eine Microsoft, sind das nicht jetzt die besten Einstiegskurse?
Also ob es die besten Einstiegskurse sind, das weiß ich natürlich nicht.
Ja gut, das weiß man nie,
weil das hängt ja auch von so vielen externen Faktoren ab. Aber eins weiß ich, dass es jetzt viele Unternehmen gibt, die in einigen Jahren deutlich mehr wert sein werden, als sie heute wert sind. Und die gilt es jetzt einfach auszusuchen. Und Stockpicker wie ich sollten eigentlich in den nächsten Jahren wieder viel Spaß haben. In den letzten Jahren war es ja sehr, sehr schwer, überhaupt nur den Index zu schlagen. Ja.
Ja.
Also ich werde immer öfter gefragt, ja, wo ist überhaupt die Daseinsberechtigung? Die letzten 2 Jahre habe ich eben deutlich hinter der Nasdaq gelegen. Aber die Zeit wird wieder kommen, wo aktives Stockpicking gefragt ist. Und ich glaube, wir sind gar nicht so weit davon entfernt.
Das heißt, du brauchst Horizont. Was ist so dein Zeithorizont, wo du sagen kannst, ey, wer mir folgt, der muss mindestens x Jahre investieren?
Also ich sage immer 7 Jahre.
Ja.
Weil 7 Jahre ist eigentlich ja so, dass man da jede Durststrecke, zumindest die ich in den letzten 35 Jahren mitgemacht habe, locker überstanden hat. Und auch dieser Bärenmarkt jetzt in der Geschwindigkeit, in der das jetzt hier abwärts ging, kann das natürlich so nicht weitergehen. Ich habe hier einen Wert im Portfolio, Similarweb, können wir vielleicht nachher nochmal genauer drüber reden.
Ja.
Der ist jetzt angelangt, auf Basis des Umsatzes des nächsten Jahres zum 1,5-fachen Umsatz wird der bewertet. Ja, reines Subskriptions-Business. Mhm. Also da wird eine Pleite des Unternehmens vorweggenommen. Ich bin der Meinung, das Unternehmen ist auch für Aufkäufer wesentlich mehr wert. Ganz abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass die nächstes Jahr einen positiven Free Cashflow erwirtschaften werden. Und dann, ja, gibt's, wenn das Unternehmen sich eigenfinanzieren kann, gibt's überhaupt keinen Grund für so eine Bewertung. Und dauerhaft wird es auch nicht so bleiben.
Okay, steigen wir ein in dein Depot. Ich mache mal das Portfolio auf. Ich sortiere mal nach Performance seit Kauf. Ja, ganz oben zum Beispiel Shopify plus 634%, Alphabet plus 166%, Pure Storage 150 gerundet, Arista Networks auch gerundet 145. Man muss immer wissen natürlich, wenn man diese Zahlen betrachtet, wann, zu welchem Kurs und wie lange hast du schon im Depot zu welchem Kurs gekauft. Das sind jetzt berühmte Namen. Gucken wir doch mal auf Namen, die nicht ganz so bekannt sind. Was sind denn Firmen, die man vielleicht kennt, die du neu aktuell aufgekauft hast? Und du hast SimilarWeb erwähnt. SimilarWeb, irgendwas mit Web Analytics, Data Mining, also auf jeden Fall im B2B-Bereich tätig.
Ganz genau. Die analysieren Internetdaten, also das, was Google Analytics leistet für die eigene Website, versucht SimilarWeb zu leisten auch für fremde Websites. Also ich als Geschäftstreibender, als Unternehmen, kaufe mir die SimilarWeb-Daten ein, um zum Beispiel mich über das zu informieren, was meine Konkurrenz so treibt. Oder ich als Investor nutze SimilarWeb sehr, sehr gerne, um über potenzielle Investments ja mit diesen alternativen Daten von SimilarWeb eben aufzuschlauen. Und das ist ein sehr, sehr schnell wachsender Markt, in dem die führend sind, zumindest was Lösungen für große Unternehmen angeht. Also SimilarWeb macht so knapp 200 Millionen Umsatz in diesem Jahr, also kein kleines Unternehmen mehr, aber schon im Vergleich mit den Unternehmen, die du jetzt ebenso genannt hast, die ich im Depot habe, Pure Storage oder Arista, die habe ich ja schon viele Jahre im Depot, ist es deutlich, deutlich kleiner. Ist auch von der Marktkapitalisierung her mit Abstand das kleinste Unternehmen hier im Portfolio. Ist ein israelisches Unternehmen, im letzten Jahr im Frühjahr an die Börse gekommen und seitdem im -70%. Das kann man sagen. Und wenn man sich den Chart anguckt.
Aber auch nichts Ungewöhnliches, dass das Aktien nach dem Börsengang erstmal fallen. 70% ist schon viel, aber da kommt natürlich jetzt noch das schlechte erste Halbjahr dazu.
Es ist das Umfeld. Also da kommt vieles zusammen. Es ist das Umfeld. Die haben eigentlich genau das getan, was sie zum Börsengang versprochen haben. Also das Wachstum ist super, ist immer noch deutlich über 40% organisch. Die haben reinen Subskriptionsumsatz, hohe Bruttomargen. Eigentlich genau das, was man will. Aber sie verdienen noch kein Geld und schlimmer als das, sie verbrennen Geld momentan. Jetzt sag ich, ein Unternehmen nach dem Börsengang hat ja eigentlich, sollte es einen Businessplan haben, was zunächst mal darauf ausgelegt ist, Geld zu verbrennen, weil ansonsten muss ich nicht an die Börse gehen, muss ich kein Kapital aufnehmen, wenn ich nicht dieses Kapital für Wachstum eben ausgeben will.
Ja, und ist ja eigentlich normal bei allen großen IT-Firmen gewesen.
Ja, das machen die, aber derzeit wird es halt fürchterlich abgestraft. Auch muss man zu Recht sagen, die letzten Quartalszahlen sahen furchterregend aus, aber da habe ich natürlich mir genau angeschaut, woran liegt das, dass der Cashflow so gar schlecht war. Die haben zum Beispiel ein neues Headquarter gebaut in Israel, wo fast 20 Millionen in diesem Quartal reingeflossen sind. Das sind natürlich Einmalkosten. Das heißt, man kann jetzt nicht das, was die letzten 2-3 Quartale da abgeflossen ist seit dem Börsengang, aufs nächste oder übernächste Jahr hochrechnen. Die geben zum Beispiel 35% vom Umsatz alleine für Forschung und Entwicklung aus. Ja, also so der Durchschnitt bei vergleichbaren Unternehmen ist 20%. Das sind schon mal 15% Marge, die sie sofort mehr haben könnten, wenn sie denn jetzt da die Investitionen reduzieren und stattdessen wirklich den Break-Even ins Auge fassen. Und ich bin der festen Überzeugung, im nächsten Jahr werden wir das sehen, dass da sich die Zahlen deutlich verändern. Und wenn das Wachstum dann einigermaßen aufrechterhalten werden kann, auch in schwierigen Zeiten, das ist natürlich ein kleines Fragezeichen dahinter, dann sollte die Aktie deutlich höher stehen als heute. Wie gesagt, ich habe es eben schon kurz gesagt, auf Basis der Zahlen fürs nächste Jahr haben wir hier ein Enterprise Value zu Sales Verhältnis von 1,5 bei einem nahezu 100% wiederkehrenden Umsatz. Und das ist schon krass.
Komm, suchen wir uns noch zwei weitere Aktien aus, die neu in deinem Depot sind. Kommen wir zu Tinder. Ach nee, die Firma heißt ja anders, aber das ist das, was die meisten kennen. Interactive Corporation, also kurz IAC auch oft genannt. Was macht die IAC-Aktie?
Also ERC ist nicht neu in meinem Depot, die habe ich schon lange, 2-3 Jahre drin. Und das ist eine Holding von Internetfirmen, ein sehr altes Unternehmen eigentlich, weit über 20 Jahre alt. Die kaufen, ich will nicht sagen notleidende, aber zumindest suboptimal laufende, oftmals auch sanierungsbedürftige Internetfirmen auf, entwickeln die weiter ein paar Jahre lang und idealerweise geben sie sich dann über ein Spin-off an die eigenen Aktionäre. Das hat es in der Vergangenheit, also in den letzten 20 Jahren schon etliche Male gegeben. Ich habe jetzt gar nicht die genaue Anzahl der Spin-offs im Kopf. Zuletzt war das eben die Match Group. Du hast schon gesagt, Tinder. Tinder gehört ja zur Match Group. Und das war der vorletzte Spin-off. Der letzte war Vimeo im letzten Jahr, die Videosoftware. Auch so ein Fall, wo es seit dem Börsengang, das war so ein typischer Corona-Gewinner, kam im Hype an die Börse und seitdem fürchterlich verprügelt worden. Aber IAC macht dieses Geschäft eben, was ich eben so ganz kurz skizziert habe, als Holdinggesellschaft schon sehr, sehr lang mit sehr, sehr großem Erfolg. Dahinter steht, ist jetzt noch Chairman of the Board, Barry Diller, ein amerikanischer Milliardär mit einem hervorragenden CEO, Joey Levin. Und ja, das ist einfach ein Investment in dieses langjährig erfolgreiche Management. Die Aktie ist auch fürchterlich verprügelt worden bei so einer Holdinggesellschaft. Um das zu analysieren, macht man am besten so eine Sum of the Parts Methode, also guckt sich an, was sind denn die Einzelteile wert? Natürlich sind die Beteiligungen auch im Wert gefallen jetzt in diesem Bärenmarkt. Aber also ich habe das gerade die letzten Tage mal wieder gemacht. Ich, selbst wenn man sehr, sehr konservativ rechnet, ich sehe da immer noch eine Unterbewertung von mindestens 50% bei der Aktie. Und das sieht offenbar auch das Management so, weil im letzten Quartal haben die 800.000 Aktien fast zurückgekauft zu $80 im Schnitt. Und die Aktie ist jetzt für unter $55 zu haben. Also daran sieht man, wie Bewertungen im Einzelfall jetzt aussehen in diesem Markt. Und das ist genau die Chance für Stockpicker. Da darf man sich jetzt nur nicht verrückt machen lassen, dass momentan der Markt halt ja anders entscheidet, was das Pricing angeht, als vielleicht ein Stockpicker, der das versucht gut zu analysieren.
Du hast ja auch eine starke Gewichtung drauf mit fast 9%.
Ja.
Suchen wir so eine Aktie raus. WB Discovery. Naja, du hast mir verraten, das steht für Warner Bros. Discovery. Warum hast du dich für WB Discovery im Programm entschlossen? Ja, nicht eigentlich für die üblichen anderen, also Disney oder Netflix.
Ja, Netflix ist ja der Pionier im Streaming. Und ich habe ein reines Long-Only-Portfolio. Also ich spekuliere niemals auf fallende Kurse, eben weil ich als ja mich als Mitunternehmer sehe, als Aktionär und die Zeit eben bei wachsenden Unternehmen für mich arbeiten lassen will. Und nie bei fallenden Kursen spekuliert man ja, läuft man gegen die Zeit. Und Netflix sehe ich sehr, sehr kritisch. Die haben bis jetzt ja als technologischer Vorreiter sehr davon profitiert, dass sie Lizenzen erwerben konnten, unter anderem von Warner Media. Ja, viel des spektakulärsten Contents von Netflix stammt ja gar nicht von Netflix selbst, sondern wurde zugekauft. Und nach dem Spin-off von Warner von AT&T, das war bei AT&T wirklich schlecht gemanagt, muss man sagen, über die letzten Jahre, ist jetzt das neue Management eben von Discovery kommend ja am Werk, um dieses neu geschaffene Riesenkonglomerat, dieses riesen neue Medienunternehmen erstmal sehr, sehr schnell zu sanieren. Also das große Problem ist die hohe Verschuldung dieses Unternehmens. Deswegen ist die Aktie auch sehr unter Druck geraten. Aufgrund der hohen Zinsen, hohe Verschuldung reimen sich die Investoren natürlich ganz richtig zusammen, könnte Probleme geben. Könnte auch Probleme geben, wenn jetzt die Verschuldung nicht sehr, sehr schnell zurückgeführt wird. Ich vertraue da diesem erfahrenen Management, dass die in der Lage sind, diese Verschuldung innerhalb der nächsten 1-2 Jahre deutlich auf ein vernünftiges Maß zurückzuführen. Alle Maßnahmen, die hier verkündet werden, deuten auch darauf hin, dass da jetzt sehr, sehr schnell die Ausgaben reduziert werden. Da werden Filme gestoppt, hier CNN Plus, ein neues Online-Angebot, was noch jetzt vor der Fusion eigentlich an den Start gehen sollte, ist gestoppt worden. Also alles das, was kurzfristig viel Geld verbrennen würde, wurde gestoppt, die Sanierung läuft. Und ich glaube halt, dass bei diesen Medienunternehmen der Content im Endeffekt immer noch King ist. Das heißt, derjenige, der die beste Content-Bibliothek hat, wird langfristig gewinnen. Und im Falle Warner ist das zum Beispiel hier der ganze HBO-Content, ja, die Game of Thrones-Serien, diese Dinge. Der ganze Teil des Marvel-Superhelden-Imperiums mit Superman, Batman und so weiter gehört dazu. Harry Potter gehört dazu. Also aus meiner Sicht ist das wirklich nur vergleichbar mit Disney. Deswegen.
Also statt quasi an Netflix die Filme zu verleihen, selber cashen.
Genau. Also die Technologie-Story dahinter ist jetzt, dass jetzt tatsächlich ein Streaming-Riese daraus gebaut wird. Da wird es jetzt ein neues Angebot geben. Kommt im nächsten Jahr in USA auf den Markt. In Deutschland wird es noch ein bisschen länger dauern, wo der Content eben von HBO, HBO Max heißt es ja, ist jetzt schon ein Streaming-Angebot in den USA, und Discovery zusammengeführt wird. Und aus meiner Sicht ist das so ein umfassendes Angebot, dass eigentlich nur noch Disney da mithalten kann. Disney und mit Abstrichen Amazon. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr negativ gestimmt weiterhin für Netflix, auch wenn die enorm verloren haben. Wenn ich auf fallende Kurse da irgendwo spekulieren würde, was ich nicht tue, würde ich es bei Netflix tun.
Klare Aussage. Stefan, ich danke dir. Schlussfrage, wie viel Liquidität hältst du und wann erhöhst du oder wann senkst du deine Liquidität?
Ja, ich habe tatsächlich 27% Cashquote, so hoch wie schon lange nicht mehr, weil die Zeiten eben danach sind. Es ist sehr, sehr unsicher. Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen auch Cash aufgebaut, muss man auch sagen, indem ich zwei fürchterliche Verlustinvestments glattgestellt habe von zwei Unternehmen, bei denen ich nicht mehr so sicher war, dass sie diese Krise, je nachdem wie tief die Krise wird, gut überstehen werden. Das eine war Upstart, das andere war Compass. Aber auch sonst habe ich insgesamt jetzt 27% Cash aufgebaut, einfach weil ich denke, jetzt kommt die Zeit, gute Aktien wieder günstig einzusammeln. Sie werden ja derzeit tatsächlich noch immer günstiger und günstiger. Ich möchte zukünftig wieder mehr in Software- und Cloud-Werte investieren. Das hatte ich ja abgebaut vor geraumer Zeit bei diesen fürchterlichen Kursübertreibungen. Aber da sind die Kurse immer noch nicht günstig genug. Also ich werde jetzt so langsam anfangen, da zu investieren. Aber es ist nicht so, dass es da jetzt ja unheimliche Schnäppchenkurse gibt. Deswegen, die besten Cloud-Werte sind immer noch sehr, sehr teuer. Die werden auch einen gewissen Premium-Preis behalten, ganz klar. Aber man kann erwarten, dass ich in Zukunft wieder mehr in Software- und Cloud-Werte investiere. Und da, also diese Cash-Quote von 27% wird sicherlich in den nächsten Wochen wieder abgesenkt werden.
Dann lassen wir uns mal überraschen. Stefan, danke.
Gerne. Vielen Dank. Tschüss.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.